ARD.
Smartphones für Kinder, ab wann Eltern ein eigenes Handy erlauben und was Fachleute dazu sagen.
Schwimmunfälle verhindern, mehrere Städte planen Badeverbote für den Rhein.
Und Großprojekt Stuttgart 21, warum es für die Bahn noch teurer wird.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen von Moritz Zacho und Annika Witzel. Ja, ich bin es wirklich. Meine Stimme klingt ein bisschen reibeisig. Ihr müsst da leider mit klarkommen. Heute ist Mittwoch, der 6. August.
Ja, guten Morgen auch von mir und an dieser Stelle schon mal gute Besserung an dich,
danke,
Annika. Aber wir starten jetzt mal rein. Ich weiß noch genau, wie ich mein erstes Handy bekommen habe. Da war ich stolz wie Bolle. Das war so ein silbernes Klapp-Handy. Und das hatte ehrlicherweise mit einem Smartphone noch so gar nichts zu tun. Deswegen brauchten sich meine Eltern dann auch keine Gedanken darüber machen, dass ich stundenlang bei Social Media rumhänge oder so.
Nee, ey, bei diesen alten Handys ist doch eher die Panik bei uns ausgebrochen, wenn man so aus Versehen auf diesen Internetknopf gekommen ist. Weißt du noch? Das war direkt so, Gott, Abbruch, Abbruch. Weil das ja auch direkt richtig teuer geworden ist, wenn man da aus Versehen mal drauf gekommen ist.
Und dann panisch auf die nächste Handyrechnung gewartet
ja,
und schon
genau.
Angst gehabt. Ja, richtig. Ja, heute ist das ganz anders. Da spielt Social Media natürlich eine ganz andere Rolle. Das zeigt auch wieder eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter Eltern von Kindern ab 6 Jahren. Und demnach dürfen Kinder sich ab 7 Jahren mit Smartphones beschäftigen. Und im Durchschnitt haben sie dann mit 9 ihr erstes eigenes Gerät.
9 Jahre ist so 3. Klasse, ne? Glaube ich.
Ja, meine und, auch,
boah,
genau.
Also finde ich schon extrem früh. Also ich bin glücklicherweise noch nicht in der Position, das entscheiden zu müssen. Das dauert bei mir noch ein paar Jahre, aber 9 Jahre finde ich.
Also, ja, ich war älter.
Finde ich echt. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich mein erstes eigenes Handy bekommen habe. Ich weiß, dass ich mal eigenmächtig in so einen Elektronikfachmarkt reinmarschiert bin und habe mir ein Handy gekauft. Da war ich definitiv nicht mehr 9, aber ich war auch noch deutlich unter 16. Also ich hätte eigentlich die Zustimmung meiner Eltern gebraucht. Habe ich mir natürlich nicht geholt. Die fanden das auch gar nicht so witzig und ich musste das Ding sofort zurückbringen. Im Endeffekt habe ich weniger Ärger gekriegt als der Typ, der mir dieses Ding verkauft hat. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja, die Zeit ist natürlich wirklich eine komplett andere. Also ich wollte ein Handy, als viele andere um mich herum auch eins hatten.
Klar.
Und das passiert jetzt natürlich auch immer früher. Aber Eltern können ja auch Regeln festlegen für die Smartphone-Nutzung. Und das machen die meisten auch, laut der Umfrage, bis die Kinder 12 Jahre alt sind. Also zum Beispiel feste Zeitlimits, wie lange sie am Handy sein dürfen. Oder es werden Kinderschutzfunktionen eingerichtet, damit die Kinder bestimmte Apps nicht nutzen können. Da gibt es ganz viele Tipps, wie das Handy für Kinder sicherer gemacht werden kann. Und ein paar davon findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gibt es das erste Smartphone, wie gesagt, häufig schon mit 9 Jahren. Ich finde es immer noch super früh. Und das finden auch Sicherheitsexpertinnen und Pädagogen, die sagen, eigentlich ist das zu früh. Das Kind muss die Gefahren im Netz eigentlich vorher verstehen und einschätzen können, um sich selbst auch zu schützen vor manchen Inhalten. Und das können Kinder laut Fachleuten erst so ab 12, 13 Jahren.
Das Problem ist ja auch so ein bisschen, die Kinder nutzen das Handy für andere Sachen, als die Eltern sich das vorstellen. Mhm. Also die Eltern finden es laut der Umfrage gut, dass sie ihre Kinder immer erreichen können im Notfall. Fast alle Befragten sagen auch, die Kinder, die sollen ihr Smartphone auf jeden Fall immer dabei haben. Aber die Kinder natürlich, wenn du die jetzt mal fragst, die hängen natürlich viel lieber auf Social Media rum. Das ist so deren Gedanke.
Und das lassen die Eltern auch zu, allerdings auch beschränkt. Also bis 13 Jahren dürfen die allerwenigsten Kinder eigene Profile in den sozialen Netzwerken haben, sondern das läuft bis dahin dann über die Mitnutzung der Elternprofile. Es gibt ja auch so Familienprofile extra. Und die eigenen Konten, das passiert so hauptsächlich ab 13 Jahren.
Wir haben schon so oft hier im Podcast über soziale Medien gesprochen und die Gefahren dahinter. Ihr kennt das ja auch alles. Verstörende Videos und Bilder, gefährliche Trends. Also sowas wie Spülmaschinentabs essen.
Oh yo.
Cybermobbing, zu lange Bildschirmzeit. Und da stehen Eltern natürlich vor einem Dilemma. Die Kinder wollen das Handy haben, aber sie wollen ihre Kinder gleichzeitig auch vor diesen Sachen schützen.
Auf der anderen Seite wisst ihr als Eltern auch genauso gut, dass soziale Medien jetzt nicht nur böse und gefährlich sind. Die Kinder können mit Freundinnen und Freunden in Kontakt bleiben, die können kreative Dinge teilen, Interessen und Hobbys verfolgen. Und dazu kommt natürlich, wenn irgendwas streng verboten wird, dann ist es für
dann
Kinder
will man's machen.
Eben doppelt und dreifach interessant.
Ja, also empfehlen Fachleute vor allem eins, sprecht mit euren Kindern darüber, was sie in den sozialen Medien machen, sehen und erleben können. Versucht da auch dran zu bleiben, was da gerade so los ist bei ihnen. Nur so könnt ihr dann auch selbst einschätzen, ob euer Kind damit umgehen kann oder eben nicht.
Klar, weil das ist natürlich auch immer individuell total unterschiedlich. Also, und vielleicht habt ihr ja auch noch ultimative Tipps für alle anderen Eltern. Deswegen wüssten wir gerne von euch, wie haltet ihr es mit Smartphone und sozialen Medien bei euren Kindern? Habt ihr vielleicht Regeln, die gut funktionieren? Irgendwas, was so gar nicht geklappt hat? Erzählt uns gerne von euren Erfahrungen. Wie ihr uns erreicht, steht wie immer in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Trump hat für heute ein Treffen zwischen den USA und Russland in Moskau angekündigt. Genaue Informationen, wer daran teilnimmt, gibt es noch nicht. In wenigen Tagen läuft die 10-Tages-Frist zur Erreichung einer Waffenruhe in der Ukraine aus. Trump hatte Präsident Putin diese Frist gesetzt und droht ihm mit Zöllen gegen Russland.
Nach der Tötung von 12 Pavianen im Nürnberger Zoo erhält der Zoodirektor Morddrohungen. 10 der Drohungen seien so konkret, dass sie zur Anzeige gebracht worden sind, teilte der Tiergarten Nürnberg mit. Über die sozialen Medien habe es Dutzende weitere unspezifischere Morddrohungen gegeben. Bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sind mittlerweile rund 350 Anzeigen wegen der Tötung der Paviane eingegangen.
Es ist der größte Waldbrand dieses Sommers in Frankreich. Schon jetzt sind über 5000 Hektar Landschaft verkohlt. Anwohner und Touristen wurden in Sicherheit gebracht. Weil sich der Brand weiterhin schnell ausbreitet, hat die französische Feuerwehr über 1000 Einsatzkräfte vor Ort.
Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist wirklich wahr. Der Sommer kommt zurück. Zurück zu uns nach Deutschland und zwar noch diese Woche. Temperaturen bis fast 30 Grad sind drin und deswegen liegt es natürlich nahe, wieder in Bäche, Flüsse und Seen zu springen, um sich abzukühlen. Aber das ist in Düsseldorf, zumindest im Rhein, wohl bald vorbei.
Ja, denn Düsseldorf bereitet ein offizielles Badeverbot für den Rhein im Stadtgebiet vor. In diesem Sommer sind dort nämlich schon 5 Menschen beim Baden gestorben, unter anderem auch ein kleines Kind. Und auch wenn es von außen vielleicht an manchen Stellen nicht so aussieht, es ist super, super gefährlich im Rhein zu baden. Das ist eine vielbefahrene Wasserstraße mit Unterwasserströmungen und Strudeln.
Sobald diese neue Verordnung in Kraft ist, sollen alle, die in Düsseldorf trotz Verbot im Rhein schwimmen gehen, Bußgelder zahlen müssen. Mehrere hundert Euro, das hat der Bürgermeister dem Westdeutschen Rundfunk gesagt. An 42 Kilometern Uferstrecke sollen das Ordnungsamt und die Wasserschutzpolizei dann auch stichpunktartig kontrollieren, ob sich alle dran halten.
Ja, und auch in Neuss, also gegenüber von Düsseldorf auf der anderen Rheinseite, soll es bald ein offizielles Badeverbot geben. Denn trotz Warnungen kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen, das hat die Stadt mitgeteilt.
Ganz so weit ist meine Stadt Köln zwar noch nicht, aber auch hier wird ein Badeverbot immerhin geprüft.
Tja, und da scheint es wohl auch nicht zu gehen. Es ist ja nicht so, dass die Städte nicht schon total viel getan hätten, um auf die Situation am Rhein hinzuweisen. Am Ufer stehen ja richtig viele Schilder, zum Beispiel am Paradiesstrand in Düsseldorf.
Ja, da steht Lebensgefahr in verschiedenen Sprachen drauf, auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Ukrainisch, Arabisch. Und es gibt auch ein Piktogramm, also so einen durchgestrichenen Schwimmer, der anzeigen soll, hier bitte nicht schwimmen. Aber diese Warnung scheinen halt nicht zu reichen. Wir haben es am Anfang schon erwähnt, in Düsseldorf sind allein in diesem Sommer schon 5 Menschen gestorben.
Und deswegen finden es diese Düsseldorfer hier auch gut, dass das Badeverbot im Rhein kommt.
Es muss sein, das Badeverbot und die Strafe.
Es gibt genug Hinweisschilder. Es scheinen manche Menschen doch immer noch nicht zu begreifen, wie gefährlich es ist, im Rhein schwimmen zu gehen.
Und auch Saskia Matheisen von der Wasserwacht Neuss ist froh über das kommende Badeverbot.
Wir hoffen uns, dass dadurch deutlich weniger Einsätze zustande kommen, in denen wir dann uns auch in die teilweise gefährliche Situation begeben müssen, um Menschen dann eben aus dieser Notlage zu retten.
Dass das Schwimmen im Rhein so gefährlich ist, das liegt zum einen an den vielen Schiffen.
Denn fahrende Schiffe saugen das vor ihnen liegende Wasser an. Dann gehen Schwimmerinnen und Schwimmer weiter in den Fluss rein, können sich nicht gegen den Sog wehren und dann werden sie schlimmstenfalls in eine Schiffsschraube reingezogen.
Und dazu kommen noch die Strudel und Wirbel unter Wasser, die vom Ufer nicht zu sehen sind und sogar geübte Schwimmerinnen und Schwimmer in die Tiefe ziehen können.
Und die dritte Gefahr ist die Strömung. Der Rhein fließt sehr, sehr schnell, etwa 6 bis 8 Kilometer pro Stunde. Und selbst ein ehemaliger Olympiaschwimmer wie Marc Warnecke hatte da keine Chance. Vor gut 10 Jahren hat er mal ein Experiment gemacht für Stern TV. Er hat versucht, dieser Strömung standzuhalten und wurde 1 Kilometer abgetrieben.
Das ist die Situation im Rhein. Und ich bin vor knapp 2 Wochen in der Mosel, in der Gemeinde Bruttig-Fankel geschwommen. Da dürfen auch große Binnenschiffe fahren. Und ich war nur am Flussrand im Wasser. Und ich habe richtig gemerkt, wie es mich in die Flussmitte zieht, wenn ein Schiff ankommt. Das ist total gruselig. Mhm. Und weil die Mosel eine Bundesschifffahrtsstraße ist, gibt es auch da keine offiziellen Badestellen.
Das Gleiche gilt für die Elbe, sowohl in Hamburg als auch in Dresden.
Falls ihr übrigens mal seht, dass jemand untergeht, dann springt auf gar keinen Fall hinterher, denn die Gefahr ist zu groß. Da können wirklich nur die Profis helfen. Deswegen wählt bitte einfach den Notruf 112. Und in der Zwischenzeit, bis die Retterinnen und Retter da sind, könnt ihr versuchen, der Person etwas ins Wasser zu werfen, woran sie sich festhalten kann. Ein Ball zum Beispiel oder ein Stück Holz. Und manchmal gibt's ja auch Rettungsringe am Ufer.
Und wenn ihr selbst mal in so eine Strömung reingeratet, bitte nicht dagegen anschwimmen, sondern versucht dann mit der Strömung irgendwie ans Ufer zu kommen. Wer von euch in letzter Zeit, sagen wir in den vergangenen 15 Jahren, mal in Stuttgart war, weiß, da ist nichts kurz vor fertig. Gar nichts. Also ich meine jetzt in Bezug auf Stuttgart 21 natürlich.
Das Prestigebauprojekt der Deutschen Bahn, das eigentlich schon vor 6 Jahren abgeschlossen gewesen sein sollte. Das ist ja der neue Tiefbahnhof, wird tief unter die Erde gebuddelt, sollte vor 6 Jahren sogar schon in Betrieb gehen.
Und dafür muss die Deutsche Bahn jetzt gerade stehen, dass das eben nicht geklappt hat. Und sie muss die Mehrkosten dafür tragen. Und zwar allein, ohne die Projektpartner. Das Land Baden-Württemberg, der Flughafen und die Stadt und Region Stuttgart sind komplett raus aus der Nummer.
Es geht da um 6,5 Milliarden Euro Mehrkosten, die nun die Deutsche Bahn schultern muss. Und jetzt könntet ihr sagen, gut und schön, ist mir doch egal, wer es am Ende zahlt. Aber die Deutsche Bahn gehört ja dem Staat. Also entweder muss der Bund das Geld, also Steuergeld, nachschießen. Oder die Fahrgäste, also wir, werden in Zukunft durch höhere Ticketpreise diese Mehrkosten mitfinanzieren.
Stellt sich natürlich irgendwie die Frage, lohnt sich das Ganze überhaupt? Wird da am Ende denn wenigstens nach, weiß ich nicht, x Jahren Bauzeit wirklich dieser topmoderne Tiefbahnhof stehen? Inklusive Verbesserung aller Schienen, Tunnel und Brücken im Großraum Stuttgart. Der Projektleiter Olaf Drescher sagt, es wird mega.
Es ist halt ein Beispiel dafür, dass Bahnhöfe nicht nur funktional aussehen müssen, sondern auch schön sein können. Und das wird ein neues Wahrzeichen für Stuttgart werden. Denn es werden nicht nur Hunderttausende von Reisenden jeden Tag hier durchkommen, sondern auch viele Besucher, Architekturfans, Reisende, die genau das hier nur das sehen wollen.
Also die Bilder, wie das aussehen soll, die sind extrem schick. Das
ja,
stimmt schon.
Ich auch.
Also durch so mehrere kleine Kuppeln soll da Tageslicht einfallen und der Eingang soll auch so eine halbe Glaskuppel sein. Das sieht schon alles sehr futuristisch und wahnsinnig schick aus.
Ja, und dadurch, dass es unterirdisch ist, ich habe mir nochmal Fotos angeguckt, ist ja oben alles begrünt. Ne?
Mhm.
Also das sieht am Ende, wenn es fertig ist, wirklich schön aus. Es klingt alles top, aber es gab während der gesamten Bauzeit seit 2009 immer viele Zweifel und Kritik an dem Projekt und das führte zu den größten Bürgerprotesten der jüngeren deutschen Geschichte. Eine Zeit lang gab es diese Proteste immer montags. Zehntausende Menschen sind da auf die Straße gegangen und sind teilweise hart mit der Polizei aneinander geraten.
Hauptkritikpunkte sind die Zerstörung der Umwelt, die viel zu lange Bauzeit und die hohen Kosten. Und zumindest bei den letzten beiden Punkten kann man wertfrei sagen, stimmt, mit Recht. Also manche Menschen demonstrieren auch immer noch jeden Montag, zum Beispiel auch Angelika Link.
Vor allem sehe ich Zerstörung, ne? Vor allem sehe ich Hässlichkeit. Und da kann auch dieses Glas, diese Glaskuppel von Seele kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich das gesamte Projekt einfach abgrundtief und bodenlos finde.
Ich kenne Stuttgart übrigens nicht ohne diese Baustelle.
Also, ich war noch nie da.
Ah, ja, also ich war vor 2009 zumindest nicht da. Und als ich dann das erste Mal da war, hat mich das schon ziemlich umgehauen, muss ich sagen. Diese gefühlt kilometerlangen Umleitungen für Fußgängerinnen und Fußgänger. Man muss sich mit so Farben auf dem Boden orientieren,
ach,
braucht überall wirklich ewig lange hin. Das ist schon alles eher, ja, umständlich.
Ja, und dieses umständlich, das hat wahrscheinlich irgendwann ein Ende. Wir würden euch auch gerne sagen, wann, aber wann können wir noch nicht so richtig sagen? Eigentlich sollte der Bahnhof Ende 2026 in Betrieb gehen, das ist der aktuelle Plan, aber auch dieser Termin wackelt und eventuell kann bis dahin auch nur ein Teil geöffnet werden, also wenn überhaupt. Bei dir in Nordrhein-Westfalen, Annika, da kommt nicht jeder in den Getränkemarkt.
Natürlich
ich zitiere
nicht.
Da mal ein Schild in Neuss vor eben einem solchen Markt. Liebe Kunden, wenn Sie das Parfüm Tiziana Terenzi Kirke tragen, dann bitten wir Sie, den Markt nicht zu betreten.
Grund seien massive Kundenbeschwerden und Allergie von Mitarbeitern. Diese Kunden, die das Parfum tragen, könnten draußen weiterhin bedient werden. Ich kenne dieses Parfum gar nicht. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wonach das riecht.
Ich habe mal das Internet befragt und da steht, es sei ein Duft für Frauen und Männer und das scheint eine richtig wilde Mischung zu sein.
Mhm.
Da drin ist Maracuja, Pfirsich, Birne, beerige Nuancen, Maiglöckchen, Vanille und Moschus.
Okay, wow.
Und das löst laut Medienberichten bei Mitarbeitern im Getränkemarkt Schwindelanfälle und Kopfschmerzen aus. Bei mir übrigens auch schon, wenn ich es nur
beim
höre.
Beim Lesen alleine schon. Das klingt wirklich ein bisschen intensiv, sagen wir mal. Gut, es sind harte Zeiten. Wenn wir rausgefunden haben, wie wir Duft-Podcasts machen können, dann schicken wir euch natürlich auch eine Prise Kirke nach Hause. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen und entscheiden, wen ihr damit reinlasst oder nicht.
Bis dahin gibt es aber weiterhin unsere Stimmen. Annikas Stimme dann morgen hoffentlich wieder ausgeruhter.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Ruhe dich aus, heute viel Tee trinken. Kommt gut durch den Mittwoch. Bis dann.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.